Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
eine Journalistin, die für ihre Recherchen, Reportagen und Filme schon sehr viele Preise bekommen hat. Die Reporterin, Filmemacherin und Autorin Julia Friedrichs. Ich freue mich, dass Sie da sind. Hallo.
Hallo, ich freue mich auch.
Sie haben jetzt gerade erst den Preis als Journalistin des Jahres in der Kategorie Beste Reportage National bekommen. Der wird vom Medienmagazin verliehen und Sie haben den unter anderem bekommen, diesen Preis für Ihre Recherche rund um die Fußball-WM in Katar. Da haben Sie eine Reportage gedreht, Geheimsache Katar. Da geht es darum, warum die WM eigentlich so in die Wüste verpflanzt werden konnte, wenn man so will. Können Sie nach dieser Recherche überhaupt noch Fußballfan sein?
Ja, allerdings muss ich sagen, dass diese ganze Recherche, ein Jahr habe ich gemeinsam mit meinem Kollegen Jochen Breyer dafür recherchiert, das schon sehr, sehr erkaltet hat, aber vor allem mein Verhältnis zum organisierten Fußball, also FIFA, auch die DFL, die Bundesliga, die Geldströme, die da passieren. Ich habe das Glück, dass ich Fan eines Horts der Fußballromantik bin, nämlich von Werder Bremen, wo man immer denkt, ja gut, dann lieber in Würde verlieren als unwürdig gewinnen, wie wir das ja auch am Wochenende in der Bundesliga erleben konnten, als man dachte, Mensch, ja, da war dann in Dortmund wahrscheinlich viel mehr echtes Gefühl. Und diese Wucht, diese emotionale Wucht des Fußballs, das ist was, dem ich mich nicht entziehen kann. Also der Fußball strukturiert emotional meine Woche. Ich lebe auf die Spiele hin. Ab donnerstags bin ich aufgeregt. Und dann brauche ich immer 2-3 Tage, um das Wochenende zu verarbeiten. Und das letzte Wochenende war, was das angeht, natürlich für alle Fußballfans ein ganz besonderes. Da braucht man jetzt, glaube ich, die ganze Sommerpause.
Um irgendwie emotional wieder runterzukommen.
Genau.
Haben Sie auch eine Dauerkarte oder gucken Sie tatsächlich eher im Pay-TV oder so?
Ja, leider lebe ich ja in der Diaspora. Ich lebe in Berlin und mein Verein spielt in Bremen. Es sind immer tolle Wochenenden, wenn ich dort bin, weil ich das sehr, sehr liebe, weil die ganze Stadt diesen Verein trägt. Alle pilgern zum Stadion. Das Stadion ist wunderschön an der Weser gelegen und es ist wirklich ein Gemeinschaftserlebnis. Ich schaue, wenn es gut läuft, mit Freunden, wenn es schlecht läuft, alleine vorm Fernseher.
Und wir haben hier heute eine besondere Sendung. Wir haben heute unser Studio virtuell geöffnet. Das heißt, Sie können sich reinklicken in den Kamera-Livestream und uns hier aus der Pole-Position quasi so seitlich über die Schulter im Studio zugucken. Und es gibt auch einen Chat und die Beteiligung darin ist ausdrücklich erwünscht. Und ich habe hier unser Publikum, das schon reingeschaltet ist, haben wir vorher hier auch schon mal nach ihrem Fantum gefragt. Und ich gucke mal kurz in den Chat, was da so gelandet ist. Es gibt einen Mainz 05-Fan, da sage ich auch Hallo. Meine Heimatstadt und meine frühere Dauerkarte galt auch diesem Verein. Es gibt einen Dynamo Dresden-Fan, herzlich willkommen. HSV, oh ja, da dürfte wahrscheinlich die ein oder andere Träne geflossen
sein.
Ja, die
ist wahrscheinlich noch nicht getrocknet. Das war ja wirklich ein Sonntag, den man nicht vergisst, wer es nicht mitbekommen hat. Der HSV dachte, ein paar Minuten lang aufgestiegen zu sein, endlich nach langen Jahren, weil in Sandhausen, wo man gespielt hat, ein Funkloch war. Das heißt, die Spieler und die Fans haben schon den Rasen gestürmt, es wurden Stücke aus dem Tornetz geschnitten, es wurde schon Rasen mitgenommen zur Feier des Tages und währenddessen lief aber noch das Spiel des Kontrahenten und Heidenheim hatte, glaube ich, 16 Minuten Nachspielzeit, hat das Spiel noch gedreht und Hamburg ist im Tal der Tränen versunken und hat ja gestern auch dann in der Relegation verloren, ist also noch nicht wieder aufgetaucht.
Können Sie ja Herr Jim W., der sich zum HSV bekannt hat, auch mal gerne in den Chat schreiben, ob Sie noch weinen oder ob Sie auch wieder ein bisschen lachen können. Und ich sehe gerade, wir haben auch noch einen Werder Bremen-Fan dabei und einen FC Augsburg-Fan. Schön, dass Sie alle da sind. Und wir haben heute viel vor. Wir sprechen natürlich nicht nur über Fußball, sondern es geht gleich erstmal um rote Briefe aus dem Finanzministerium. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Gast heute ist die Journalistin, Filmemacherin und Autorin Julia Friedrichs und ich begrüße außerdem Sie alle als Gäste, die Sie zuhören, aber natürlich auch Sie, die Sie heute zuschauen, denn es gibt heute die Möglichkeit, am offenen Studio virtuell teilzunehmen. Das bedeutet, Sie können uns im Video-Livestream über die Schulter gucken und wenn Sie jetzt denken, oh, da habe ich Lust, da habe ich gerade Zeit, dann können Sie das gerne tun unter deutschlandfunkkultur.de/offenes Studio finden Sie alle weiteren Infos und auch den Teilnahmelink. Wir haben auch einen Chat, da können Sie live sich beteiligen an der Diskussion und stellen Sie auch da gern Fragen und sagen Sie uns Ihre Meinung. Wir freuen uns. Aus dem Bundesfinanzministerium sollen die berüchtigten roten Briefe an die anderen Ministerien verschickt worden sein. Der Absender ist Werner Gatzer. Das ist ein Staatssekretär auf dem Bundesfinanzministerium. Und in diesen Briefen soll stehen, wie viel Geld der Bundesfinanzminister den verschiedenen Ministerien so zuweist. Es sind noch keine Details bekannt, aber es heißt, dass sehr viel gekürzt werden soll. Frau Friedrichs, zur Feier des Tages habe ich Ihnen mal einen Brief auf das Moderationspult vor Ihnen gelegt. Schön auch mit rotem Brief betitelt. Ich hatte leider keinen roten Umschlag. Sie dürfen den mal aufmachen.
Oh, das ist spannend. Ich habe schon sehr gespannt drauf geguckt. Da ist eine schwarze Null drin. Wie schön.
Genau, ich dachte,
da freut sich doch jeder drüber.
Ja, Sie auch. Ich meine, um es nochmal kurz auszuführen, so diese Sparbemühungen von Bundesfinanzminister Christian Lindner, die beruhen ja auf der Schuldenbremse oder er sagt ganz oft auch, die schwarze Null, die ist unverrückbar. Also keine Schulden machen beziehungsweise den Haushalt ausgeglichen lassen. Was würden Sie denn auf so eine schwarze Null im Brief antworten, Frau Friedrichs?
Ich finde, es gibt gute Argumente für und gegen die schwarze Null. Ich finde es erstmal grundsätzlich sinnvoll zu sagen, wir verschieben die Schulden nicht in die Zukunft maßlos. Sie ist nun mal auch festgeschrieben, man hat sich darauf geeinigt. Aber das, was jetzt daraus folgt, finde ich massiv falsch. Wir haben im Haushalt das Problem, dass ganz viele Ausgaben festgelegt sind. Da können wir nicht entscheiden. Zum Beispiel die Zuschüsse für die Rente, weitaus über 100 Milliarden, die jedes Jahr aus dem Haushalt da reingehen. Auch viele Sozialabgaben, das ist nichts, worüber die Politik entscheiden kann. Das heißt, ich sehe schon die Gefahr, dass da, wo jetzt gekürzt wird, dass das die Dinge sind, die wir ganz, ganz, ganz dringend tun müssen, dass wir nämlich investieren müssen. Das haben wir in den letzten Jahren viel zu wenig gemacht. Wir haben uns, das heißt ja oft, kaputt gespart. Man sieht es auch in den Zahlen. Es gibt da so ein volkswirtschaftlich etwas sperriges Begriff dafür. Das ist der Kapitalstock. Das heißt, es ist das, was ist quasi unser Land wert. Die Straßen, die Schienen, die Schulen, aber auch die Fabriken und auch das, was Menschen erschaffen haben. Das heißt Patente, geistiger Eigentum. Und da hat Deutschland eine sehr, sehr schlechte Bilanz. Seit 1995 ist einfach unser Land weniger wert geworden. Der öffentliche Wert ist gesunken. Andere Länder wie zum Beispiel Kanada, aber auch Frankreich stehen da sehr viel besser da. Und das merkt man ja auch. Also man merkt ja, das Land funktioniert nicht so, wie es funktionieren sollte bei den Dingen, die total wichtig sind. Am Wochenende ist zum Beispiel ein Freund von mir verunglückt mit dem Fahrrad, also gestürzt, schwer gestürzt, hatte blutige Wunden, hat den Krankenwagen gerufen in Brandenburg. Ihm wurde gesagt, wir sind gerade am anderen Ende des Landes. Gibt es irgendwie eine andere Möglichkeit für Sie, sich abtransportieren zu lassen. Ich fahre sehr viel Bahn. Man sieht es bei jeder Fahrt. Züge fallen aus, Personal kommt nicht. Wer Auto fährt, erlebt es mit den Brücken. Wer Schulkinder hat, erlebt es in den Schulen. Das heißt, wir sehen, das Land muss modernisiert werden. Ganz, 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 ganz dringend. Und da hat sich, finde ich, leider die Ampel in so eine Sackgasse manövriert, weil Christian Lindner ja zum einen sagt, er will diese schwarze Null. Verstehe ich, kann man haben, die Position. Aber er sagt zum anderen auch, ich will nicht die, denen es jetzt gut ging, die Gewinne gemacht haben, die Vermögen haben, die Kapital haben, die will ich auch nicht stärker besteuern. Obwohl das zum Beispiel der Internationale Währungsfonds Deutschland empfiehlt, der sagt, es muss jetzt irgendwie eine Solidarabgabe derer geben, denen es gut geht, um eben die Einnahmen zu generieren. Und wenn ich beides mache, dann ist es so ein bisschen Voodoo. Und da sehe ich tatsächlich das ganz große Problem.
Ich habe hier gerade mal noch mal in den Chat geschaut. Ein Gast stimmt Ihnen dazu und sagt, 16 Jahre schwarze Null und Schuldenbremse und die Infrastruktur ist am Boden. Brücken, Bahn, Kitas, Schulen kostet jetzt doppelt und dreifach. Also da bekommen Sie Zustimmung. Ich möchte aber gerne noch mal was einwenden. Es ist ja so, dass die schwarze Null zwar auf dem Papier steht oder diese Schuldenbremse immer hochgehalten wird, dass wir aber nun mal jetzt seit mehr als einem Jahr Krieg in der Ukraine hatten und dass da finanziell ja total viel locker gemacht werden konnte. Die Regierung hat ein Sondervermögen für das Militär locker gemacht. Vielleicht ist das jetzt ein zu platter Ausdruck, aber diese 100 Milliarden, die stehen ja eigentlich Christian Lindners Grundüberzeugungen extrem entgegen. Das heißt, es geht ja, ich kann aber dann auch wieder im nächsten Schritt verstehen, dass man sagt, wir haben ja jetzt schon ganz schwer reingebuttert, dann muss man vielleicht wenigstens an dieser Stelle sagen, wir brauchen Stabilität, wir brauchen einfach zumindest dieses Versprechen, dass wir uns nicht komplett horrend verschulden.
Ja, deshalb nochmal, also absolut ja, Zustimmung dafür, dass man das als politischen Grundsatz haben kann. Aber wir dürfen halt nicht jetzt einfach mit dem Rasenmäher blind Ausgaben kürzen, sondern wir müssen wirklich ganz genau schauen, wie erledigen wir denn diese Investitionen? Weil wenn wir das jetzt nicht machen, dann verlieren wir den Anschluss. Wir sind in ganz vielen Teilen kein modernes Land. Also man sieht es beim Handynetz. Wir können ja jetzt hier 5 Stunden weitermachen, wer mit der Verwaltung zu tun hat. In meinem Bezirk gibt es ganz viele Gebiete, da kann man keine Baugenehmigung im Moment beantragen, weil da niemand ist im Amt. Wir haben es während der Pandemie gesehen, die Gesundheitsämter. Das ist ja nichts, was irgendwie was Sinn macht. Und ich finde, wir müssen das Land jetzt so umbauen, dass diejenigen, die noch in 30 Jahren in einem funktionierenden Land leben wollen, dass die eine Chance darauf haben. Und da muss man wahrscheinlich jetzt in die politische Auseinandersetzung gehen und sagen, gut, wenn ihr die schwarze Null halten wollt, dann müsst ihr die Einnahmenseite verändern. Das heißt, ihr müsst bei den Steuern und Abgaben was machen. Die Ampel hatte zu Beginn ihrer Zeit darauf gewettet, dass sie das mit Wachstum lösen können. Das heißt, sie haben gedacht, sie klären darüber die Ausgaben. Das war eine Wette, die konnte man machen, die war riskant. Aber die ist jetzt natürlich komplett in die Hose gegangen durch den Krieg. Und dann muss man eben einen Plan B finden. Und ich finde, der Plan B ist nicht zu sagen, es geht alles nicht, wir manövrieren uns da in eine Ecke.
Vermögenssteuer, ich höre die Trapsen, würde ich ja sagen. Sie haben es ja auch vorhin schon kurz angedeutet. Ich glaube nur, dass das mit der FDP in der Regierung nicht zu machen ist. Ich meine, es funktioniert ja schon nicht mit dem Tempolimit, was ein sehr viel kleinerer Eingriff in eine Freiheit wäre, die FDP eben als Freiheit definiert. Das heißt, ist das dann nicht vergebene Liebesmühe zu sagen, wir verkämpfen uns dann jetzt da? Stichwort Heizungsgesetz, da wird ja schon genug gekämpft.
Ja, aber man muss, glaube ich, an diesem Punkt kämpfen und die Ampel sollte das auch tun in ihrem eigenen Sinne, weil ich dachte, als diese Ampel sich zusammengetan hat, das könnte der gemeinsame Nenner sein, dass man das Land wieder ans Laufen bekommt. Eine besser funktionierende Verwaltung, eine gute Infrastruktur, gute digitale Rahmenbedingungen. Da habe ich gedacht, da würden die sich finden und das war ja auch ihr ursprünglicher Anspruch. Das darf jetzt nicht halt an diesem Rahmen scheitern, den sie sich unter anderen Bedingungen gesetzt haben. Da müssen sie jetzt neue Lösungen finden. Ansonsten werden sie halt handlungsunfähig und das wird dann keinem in der Ampel dienen. Und das sehen wir ja auch gerade, dass das eben der Fall ist. Also diesen Anspruch, eine Modernisierungskoalition zu sein, den könnten sie halt bei der Infrastruktur so gut umsetzen, weil es einfach so wahnsinnig nötig ist. Und das ist ja auch was, wo es eigentlich keine ideologischen Trennlinien gibt, sondern da könnte man sich ja wirklich zusammenfinden und einigen.
Ich schaue hier auch noch mal gerade mit halbem Auge in den Chat. Ich sehe da eigentlich nur Zustimmung für Ihre Auslegung dieser Lage. Hier schreibt Josef Gebele, solange die Staatsschulden prozentual geringer steigen als das Bruttoinlandsprodukt, sinken real die Staatsschulden. Bei dem Investitionsstau eine schwarze Null umzusetzen, ist ideologischer Wahnsinn. Würden Sie sich dieser Formulierung anschließen?
Also wie gesagt, ich hänge da nicht mein Herz an die schwarze Null, aber in diese Lage, in der wir uns gerade befinden, in diese Lage blind hineinzusparen, das halte ich für Wahnsinn und beides auszuschließen, Schulden und Abgaben für die, die Abgaben sich leisten könnten. Also nochmal der Internationale Währungsfonds, das ist ja eine Organisation, die auch bei der FDP eigentlich Gehör finden würde. Die sagen auch, Deutschland müsste in der momentanen Zeit sowas wie eine Krisenabgabe, eine Soli-Abgabe von denen verlangen, denen es gerade sehr, sehr gut geht. Die gibt's ja im Moment auch zahlreich in Deutschland. Das heißt, dass man Menschen an den Kosten der Krisen eben beteiligt und sagt, da müssen wir auch drüber reden. Beides auszuschließen halte ich wirklich für totalen Harakiri und auch unverantwortlich. Und man fragt sich ja, wie sind wir überhaupt in diese Lage gekommen? Also man sitzt in der Bahn und denkt, es kann doch nicht wahr sein. Es kann doch nicht wahr sein, dass das wieder einspurig nur befahrbar ist, dass der Zug nicht kommt, das Personal nicht kommt, das Klo nicht tut, das Bordbistro nicht tut. Und das ist ja nur ein Bereich. Buslinien werden ausgedünnt, Bahnlinien fahren seltener. In Köln habe ich es jetzt gerade erlebt. Also man hat ja überall das Gefühl einer nicht funktionierenden Infrastruktur. Und das schürt Frust und schürt, glaube ich, auch die Bereitschaft der Bürger bei den großen Aufgaben, die jetzt bevorstehen, einfach mitzumachen. Weil sie müssen das Gefühl haben, die Anstrengungen, die wir machen, die lohnen sich für alle und das Ganze hier funktioniert dann besser.
Das bringt mich eigentlich fast schon zu unserem nächsten Thema. Wir sind ja hier gerade und haben über die roten Briefe aus dem Bundesfinanzministerium gesprochen, die in den anderen Ressorts eingegangen sind, wo es ums Sparen geht. Und ich möchte gleich gern mit meinem Gast Julia Friedrichs und auch mit Ihnen, dem Publikum aus unserem virtuellen offenen Studio, auf die sogenannte Allianz für Transformation schauen. Warum und wie die Wirtschaft klimaneutral umgebaut werden soll. Und auch da, denke ich, schließt das gut an das an, was Sie gerade gesagt haben, Frau Friedrichs. Ohne Verzicht wird es wahrscheinlich kompliziert. Mein Gast heute Mittag in einer Stunde Sendung und einer halben Stunde Podcast ist die Filmemacherin, Autorin und Journalistin Julia Friedrichs. Und wir sind nicht allein. Unser Studio ist heute nämlich offen. Sie können uns per Video-Livestream zuschauen und können uns hier über Video zugucken, was wir hier auch so während der Musik treiben oder lassen oder tun. Und Sie können auch mitreden im Chat. Und wenn Sie von der Hörerin zur Zuschauerin werden wollen, dann können Sie das jetzt mit ein paar Klicks tun. Gehen Sie auf deutschlandfunkkultur.de/offenes Studio und da finden Sie den Teilnahmelink. Bundeskanzler Olaf Scholz trifft sich heute zu Gesprächen mit der sogenannten Allianz für Transformation. Die hat er selbst vor einem Jahr gegründet. Da sind Unternehmen drin, Gewerkschaften, Verbände, Wissenschaft, Vertreterinnen, Vertreter aus der Zivilgesellschaft. Und es geht darum, wie ein klimagerechter Umbau der Wirtschaft funktionieren kann. Das ist das dritte Treffen. Und die Allianz für Transformation spricht die Innovationsfähigkeit Deutschlands und den Ausbau von erneuerbaren Energien an. In den Agenturen ist so ein bisschen flapsig zu lesen, transformiert ins Wochenende. Wenn es doch so einfach wäre, Frau Friedrichs, oder was sagen Sie?
Ja, erstmal finde ich gut, dass es dieses Bündnis gibt, weil ich glaube, die Frage, wie wir diese Transformation angehen, das ist jetzt auch kein Wissen, was ich exklusiv habe, ist die entscheidende Frage oder eine der entscheidenden Fragen dafür, wie es uns in Zukunft gehen wird. Und manchmal geht mir das noch so ein bisschen unter, dass das ja keine Wünsch-dir-was-Frage ist, sondern dass es die Notwendigkeit gibt, dass wir leider ziemlich spät dran sind. Es wäre besser gewesen, damit früher zu beginnen, dann wäre es für alle einfacher gewesen. Und ich finde, wir sind, was soziale Fragen angeht, darauf sehr, sehr schlecht vorbereitet. Und ich glaube, das wird jetzt an allen Stellen aufploppen. Wir haben das jetzt bei der Heizung erlebt. Darüber sprechen wir ja gleich auch noch genauer. Aber ich glaube, schlecht vorbereitet sind wir vor allem deswegen, weil 40% der Deutschen keine Rücklagen haben, kein Vermögen, kein Erspartes. Und ich habe die Menschen zum Beispiel begleitet für mein letztes Buch Working Class, also Menschen, deren Geld gerade so von Monat zu Monat reicht. Und die stehen natürlich angesichts dieser Fragen mit dem Rücken zur Wand. Das heißt, jede Änderung führt bei denen zu Panik, zu Sorge und auch zu Recht. Das muss man ja sagen. Das ist ja keine Panik, die irgendwie aus der Luft gegriffen ist, sondern zum Beispiel Menschen, die ich da begleitet habe, hatten eine Ölheizung im Keller, nur so konnten sie sich das Haus leisten, in dem sie wohnen. Mit Ach und Krach kriegen sie das irgendwie hin. Und da ist natürlich die Angst, dass das bisschen, was man sich aufgebaut hat, jetzt eingerissen wird. Und darauf, finde ich, hätte die Politik vorher Antworten finden müssen, hätte sich vorbereiten müssen, indem sie zum Beispiel sowas aufsetzt wie ein Klimageld oder wie Zahlungen eben an diese 40%, um zu sagen, euch helfen wir uns. Und gleichzeitig müsste man aber sagen, die es selber stemmen können, deren Sorgen nehmen wir zwar ernst, aber denen können wir das nicht allen bezahlen, weil das eine Aufgabe ist, die jetzt einfach ansteht.
Es gibt jetzt den neuen ARD-Deutschland-Trend, der deckt sich mit dem, was Sie gerade auch aus der Praxis erzählt haben, was Sie erlebt haben bei Ihren Recherchen. Der ARD-Deutschland-Trend ist ja eine Umfrage von Infratest DIMAP und da sagt fast die Hälfte, ich bin von keiner der drei Regierungsparteien überzeugt, was das Heizungsgesetz angeht. Und es sagen auch sehr, sehr viele, ich habe total Sorgen, 2/3 sogar, dass die Maßnahmen, die da geplant sind, mich finanziell überfordern. Sie haben jetzt gerade schon angesprochen, dass Sie sich da auch ganz konkret soziale Entlastung wünschen. Mir würde es, glaube ich, für den Moment erstmal reichen, wenn die Regierung es hinkriegen würde, sehr vertrauenswürdig zu wirken und zu kommunizieren. Leute, wir können gerade zum Teil noch nicht im Detail sagen, wie es sein wird, aber verlasst euch drauf, wir werden euch unterstützen. Sowas, das fehlt mir gerade total.
Ja, das war ist natürlich komplett fatal, was da jetzt passiert ist, für all das, was jetzt auch in Zukunft kommen wird. Ich glaube, das mit den Heizungen ist für das, was noch ansteht, ist halt ein leiser Vorgeschmack. Wir sehen es beim Thema Dämmen, wo ja die Kosten sehr viel höher sein werden. Und das, was jetzt passiert ist, ich glaube, da sollten hoffentlich alle die Lehre draus ziehen. Das darf nicht wieder passieren. Wir haben da eine grüne Partei. Ich fand jetzt auch bei diesen ARD-Deutschland-Trend-Fragen nochmal interessant, wie wirtschaftlich gut die Grünen-Wählerinnen sind. Das heißt, wir haben eine Partei und Wähler, die von sich sagen, uns geht's wirtschaftlich super und die natürlich total aufpassen müssen, dass sie in keiner Weise den Eindruck erwecken, dass das ein Elitenprojekt ist, ein Projekt für die urbane grüne Elite, der es gut geht und die sich natürlich eine Wärmepumpe und eine Photovoltaik kaufen kann und will. Wir haben eine FDP, die offensichtlich vor allem das Ziel hatte, ja, von den 5% wegzukommen und die in Kauf genommen hat, Panik zu verbreiten, Ängste zu verbreiten, die den Leuten suggeriert hat, ihr müsst funktionierende Heizungen rausreißen und die nicht klar gemacht hat, es geht nur um Heizungen, wenn sie kaputt gehen, um Dinge, die halt in Häusern passieren, dass Dinge kaputt gehen und ersetzt werden müssen. Und wir haben eine SPD, die finde ich fatal zugeschaut hat, wie das alles passiert um sie herum. So ein bisschen hatte ich den Eindruck, auch vielleicht aus Strategie, dass man gedacht hat, na, der Robert Habeck, der shiny Star der Regierung, der soll ruhig mal ein bisschen bluten. Aber gerade die SPD wäre ja in der Pflicht gewesen, ihrer Kernklientel zu sagen, macht euch keine Sorgen, wir sind da. Wir werden am Ende in dieser Regierung dafür sorgen, dass da ein Gesetz dabei rumkommt, dass gerade diese 40%, die keine Rücklagen haben, nicht zu schwer belastet. Das machen sie jetzt, aber das Kind ist natürlich in den Brunnen gefallen und wir sehen, wer davon profitiert, das ist im Moment die AfD. Und wir sehen auch, dass das vor allem auch Menschen sind, die von sich selber sagen, mir geht es wirtschaftlich nicht gut, die wirklich gerade in den Heerscharen der AfD zuströmen. Das heißt, eine vergessene Gruppe, die eigentlich zur SPD gehören würde, von deren Auftrag quasi. Das heißt, die Bilanz des Ganzen, finde ich, ist wirklich, wirklich fatal. Dabei ist es in der Sache was, wo ich absolut einverstanden bin. Das muss jetzt passieren, schon aus Selbstschutz muss man Leuten sagen, baut jetzt bitte keine Gas- und Ölheizung mehr ein. Das Zeug wird teuer werden, ihr werdet euch das irgendwann nicht mehr leisten können.
Wird gleich gern nochmal auf die AfD eingehen, aber vorher nochmal genauer auf die FDP schauen. Sie haben gerade der FDP so einen Zerstörermodus attestiert, wenn ich das richtig rausgehört habe. Ich war überrascht aber beim ARD-Deutschland-Trend, den wir ja gerade schon kurz angesprochen hatten, dass die FDP gar nicht so schlecht abgeschnitten hat bei der Frage, wie wuppt denn welche Partei diese Heizungsfrage? Da hat jeder Fünfte gesagt, 19%, ich bin überzeugt in der Diskussion bei dieser Umstellung auf klimaschonendes Heizen und zwar am meisten von der FDP. Und bei den Grünen waren es 14% und bei jedem Zehnten die SPD. Das hat mich total überrascht, warum da die Leute dieser Zerstörer-FDP ja eine große Kompetenz zuschreiben.
Ja, ich glaube, weil die FDP ja den Menschen auch suggeriert hat, es muss nicht so viel passieren. Also durch diesen Frame der Technologieoffenheit suggeriert man natürlich, das wird schon alles seiner Gänge gehen. Das wird schon alles hinhauen. Die Einschnitte für euch werden nicht so groß werden. Und ich glaube, dass sie jetzt ja auch dadurch, dass sie gesagt hat, wir wollen über den CO2-Preis gehen, wir wollen das nicht über Verbote regeln, sondern vor allem dadurch, dass wir CO2 teuer machen, das aber so ein bisschen im Wagen gelassen hat, natürlich den Menschen am meisten das Gefühl gegeben hat, die Konsequenzen liegen, wenn überhaupt, dann in ferner Zukunft. Und das ist natürlich was gerade bei einer Gruppe oder bei einem großen Teil der Bevölkerung sehr, sehr populär ist. Leider, würde ich sagen, weil ich finde, eine kluge Kommunikation in dieser Transformation muss halt immer beides sein. Die muss zum einen sagen, wir können euch das leider nicht ersparen. Wir werden in Zukunft nicht mehr mit Öl oder Gas heizen. Fertig. Wir müssen uns andere Dinge überlegen. Das können wir aber auch. Und wir können das auch hinkriegen, dass es für die Menschen bezahlbar ist, die es nicht selber bezahlen können. Und andere müssen das halt in der Entscheidung Instandhaltung ihres Hauses leisten, so wie man auch mal ein Dach neu decken muss oder wie man sein Bad neu macht, muss man dann eben auch seine Heizung austauschen. Aber ich finde, dadurch, dass diese Kommunikation so verquast war und alles ineinander gelaufen ist, berechtigte Ängste, instrumentalisierte Ängste, haben wir jetzt wirklich so eine ganz, ganz gefährliche Mischung daraus gerührt.
Ich greife noch mal kurz unseren Chat auf. Wir sind ja hier im offenen Studio und das Publikum darf sich beteiligen. Matthias Klaus geht auch noch mal ein auf diesen Kommunikationspunkt, wo Sie ja gerade auch zwei Sätze zu verloren haben. Er sagt, es gibt fähige Kommunikatoren im Lande, die aber leider nicht gefragt werden. Die Republik muss mit den Kernbotschaften zugepflastert werden. Die Frage kann ich ja mal direkt oder den Gedanken an Sie weitergeben. Wen hätten Sie denn da im Kopf, wer da gut wäre als Kommunikator, als Kommunikatorin?
Ich würde das schon als Kernaufgabe der regierenden Parteien sehen. Die sind demokratisch gewählt. Natürlich ist es gut, wenn NGOs oder der öffentliche Diskurs sich daran beteiligt. Aber das haben wir ja jetzt auch mehrfach erlebt, dass das eben oft auch nach hinten losgeht. Wir hatten hier in Berlin die Abstimmung über die Klimaneutralität, den Volksentscheid, der sehr stark von NGOs getrieben wurde, die aber oft in der Kommunikation verbreitet haben, es gibt sowas wie die eine Wahrheit, den einen Weg und das müssen wir jetzt machen und alle, die sich Sorgen oder die Nöte haben, die sind irgendwie Klimaleugner, um es jetzt mal ganz überspitzt zu sagen. Deshalb befürchte ich, dass die Zivilgesellschaft, gerade so Fach-NGOs, das nur bedingt machen können und müssen und dass vor allem jetzt gefragt ist, dass die gewählten Politiker in dieser Frage ja eine Art Führung übernehmen und sagen, das ist die Aufgabe, die vor uns steht, wir können uns nicht wegducken, wir streiten um den richtigen Weg, den wissen wir auch noch nicht, wir versuchen den besten zu finden, aber wir benutzen diese Frage jetzt bitte nicht, um uns hier gegenseitig Schaden zuzufügen.
Jetzt ist aber diese Aufgabe, nur noch kurzer Gedanke zur AfD, so eine Verbotsrhetorik so klingen zu lassen, dass die Menschen dem auch vertrauen und ja am besten freudestrahlend sagen, ja natürlich baue ich keine Gasheizung mehr ein, total schwierig. Das ist ja immer so ein Balanceakt, wie sehr man dann doch sehr, sehr schnell, die Grünen haben da viel Erfahrung mit, als Verbotspartei gelabelt wird, die dann wiederum, so zeigt es auch der ARD-Deutschland-Trend, eben die Menschen, die da vielleicht unsicher sind, auch eher in Richtung AfD dann tendieren lässt. Wenn Sie jetzt Regierungsberaterin wären oder wenn Sie einen roten Brief an die Ampel schreiben könnten, was wäre denn da der Kernsatz, die Kernbotschaft?
Ich bin ja keine Regierungsberaterin, sondern Reporterin, deshalb tue ich mich mit solchen Dingen immer sehr, sehr schwer. Ich weiß nur, dass es veritable Probleme bei vielen Menschen gibt, gerade auch finanzieller Art, und dass es da auch nicht allein hilft, deren Sorgen ernst zu nehmen. Da haben die dann auch relativ wenig davon, wenn sie am Ende des Monats das trotzdem immer noch nicht bezahlen können. Und gerade die Menschen haben jetzt mit der Inflation erlebt, dass es bei ihnen noch enger wird, noch enger und noch enger. Und ich glaube, das Einzige, was da hilft, ist Politik, die Lage für die Menschen erleichtert. Also nochmal, ich habe es ja zu Beginn gesagt, ein Klimageld, dass man sagt, Menschen, die gerade in kleinen Wohnungen wohnen, die wenig CO2 verbrauchen, die kriegen pro Kopf ein Klimageld und haben dann das Gefühl, durchs Sparen haben wir mehr auf dem Konto. Wir können plötzlich wieder am Leben teilhaben. Unsere Kinder können irgendwie wieder mehr machen. Das heißt, wir haben was Gutes davon. Ich glaube, das hätte man halt präventiv, also vorher machen müssen und sagen müssen, wir sorgen uns erst darum, dass ihr die finanziellen Ressourcen habt. Und dann kommt quasi der Rattenschwanz der Dinge, die wir wollen, die ihr ändert. Jetzt hat man es halt anders gemacht. Man sagt erst, was geändert werden soll und dann klebt man ganz hektisch Pflaster, weil die Leute dann aufschreien. Ich glaube, andersrum wäre es echt besser gewesen.
Sollt ihr doch vielleicht Doktorin der Regierung oder so ab und zu mal in Betracht ziehen. Julia Friedrichs ist mein Gast in dieser Stunde. Wir haben über die Transformationspläne hin zu einer klimafreundlichen Wirtschaft gesprochen. Und natürlich sind wir da nicht an der Heizungsdebatte vorbeigekommen. Vielen Dank. Bildungswende jetzt. Das fordern mehr als 90 Organisationen in Anlegung an die Zeitenwende. Und sie wollen nichts weniger als eine Zeitenwende im Bildungsbereich erreichen. Wir hatten gestern den ehemaligen Lehrer Philipp Dehne im Interview vom Bündnis Bildungswende jetzt. Und der hat seine Forderung nochmal dargelegt.
Es geht ganz klar darum, wir wollen ein inklusives, gerechtes und zukunftsfähiges Schulsystem. Und nicht nur Schulsystem, sondern Bildungssystem. Das heißt, wir denken auch die Kita mit. Und ein unserer Herausforderung ist aber eben, dass es dafür auch eine gute finanzielle Ausstattung braucht. Das heißt, ein Sondervermögen, Bildung von 100 Milliarden Euro fordern wir. Und wir fordern, dass endlich 10% des Bruttoinlandsprodukts für Bildung ausgegeben werden.
Also ein Sondervermögen, Bildung. Ich hatte hier auch im offenen Studio, das wir heute haben, unser Publikum einmal gefragt, was Sie vom Sondervermögen Bildung halten. Und im Chat lese ich hier zum Beispiel, das zentrale Problem in der Bildung ist der Lehrermangel. Da helfen auch zig Milliarden nichts. Und ich gebe die Frage direkt mal weiter an meinen Gast im Studio, an die Filmemacherin und Autorin, Journalistin Julia Friedrichs. Sondervermögen Bildung, 100 Milliarden, wäre das die Lösung für den Bildungsbereich?
Das wäre sicherlich nicht die alleinige Lösung, aber ich glaube, dass es eine nationale Kraftanstrengung Bildung geben muss. Ich finde, es gibt wenig gravierendere Krisen als die des Bildungssystems und es gibt auch wenig dümmere Krisen als die des Bildungssystems. Warum so dumm? Wir sind ein wahnsinnig altes Land, wir haben nicht so viele junge Menschen und wir sind ein Land, was darauf angewiesen ist, dass es auch vielfältiger wird. Für beides brauchen wir gut funktionierende Schulen und die meisten haben ja jetzt die Lesestudie mitbekommen. Wenig hat mich so sehr beschäftigt und auch wirklich ja, betroffen gemacht, klingt so blöd, aber wie diese Ergebnisse, dass 25% der Viertklässler, nachdem sie 4 Jahre in die Grundschule gegangen sind, nicht richtig lesen können. Das darf einem Land wie unserem nicht passieren. Und ich weiß noch, ich habe 2 Grundschulkinder in der Pandemie durch die Tage gebracht. Und ich weiß noch, dass ich mich da oft an diesen Tagen, wo man dachte, die enden nie und man hat den Job und man versucht irgendwie diesen Kindern Schulersatz zu sein, dass ich mich da auf das danach wahnsinnig gefreut habe, weil ich wirklich davon überzeugt war, das mag naiv sein, aber ich habe gedacht, man wird, nachdem man das abverlangt hat, den Eltern, den Kindern, auch den Lehrkräften, man wird danach nicht weitermachen wie bisher, sondern man wird sagen, sorry Leute, das war jetzt nicht vermeidbar, das war was, das konnten wir nicht vorhersehen, aber wir werden es danach nicht weiter laufen lassen. Wir werden nicht den 9-Jährigen sagen, ah, sorry, du kannst nicht lesen, selbst schuld, wird jetzt blöd laufen für dich in der Schule und auch nicht den Teenagern, du hast jetzt wirklich, bei dir ist Holland in Not, wir sagen, du schaffst deinen Abschluss nicht, weil wir sehen ja auch, dass wirklich 6% jedes Jahrgangs die Schule ohne Abschluss verlassen. Ich habe das wirklich erwartet und dass das nicht passiert ist, ist persönlich eine meiner größten Enttäuschungen der letzten Jahre. Ob es dafür jetzt diese 100 Milliarden Sondervermögen braucht, es gibt ja schon lange die Verpflichtung, dass wir diese 10% des Bruttoinlandsprodukts für Bildung und Forschung ausgeben wollen, da liegen wir immer weit drunter. Das heißt, es wäre ja ähnlich wie beim Militär vermutlich nur die Einlösung eigentlich einer finanziellen Verpflichtung, die wir schon lange gemacht haben.
Seit 2008 bei einem Bildungsgipfel wurde das genau, mal festgehalten.
Genau, aber was für mich Teil dieser nationalen Kraftanstrengung sein müsste, ist, dass wir endlich den Fokus festzurren. Und ich finde, der Fokus muss sein, dass wir sagen, die Schulen und wir als Gesellschaft verpflichten uns, dass wir wirklich jedem Kind das Nötige beibringen, damit es eine Chance hat, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Und da versagen wir ja gerade.
Obwohl ich da den Eindruck habe, dass schon Dinge passieren. Also gerade diese Woche habe ich von verschiedenen Bundesländern gelesen, die eine sogenannte Lernwolke auf den Weg bringen. Das bedeutet, dass das ein System ist, das mittels einer künstlichen Intelligenz Schülerinnen und Schülern so eine Art Leistungstest unterzieht. Also die weiß nach einem Test, Schülerin A ist auf diesem Stand und kann dann selbsttätig Aufgaben zur Verfügung stellen, um zum Beispiel so ein Lesedefizit auszugleichen. Das heißt, da passiert ja dann doch was. Bundesland also Bundesland, ja, aber immerhin.
Genau, es gibt immer gute Einzelprojekte. Auch Hamburg zum Beispiel hat beim Lesen extreme Fortschritte gemacht, weil man das konsequent und nach den Ergebnissen der Bildungsforschung durchgezogen hat. Das heißt aber auch, dass die Schüler da zum Beispiel im Chor lesen müssen, wogegen sich viele Lehrer wehren. Dass einfach trainiert wird, wie bei allem. Es muss trainiert werden und dann sitzt es. Und viele Dinge, die vor allem jetzt Eltern aus dem Bildungsbürgertum besonders gefallen haben, der ganz freie Unterricht, das individualisierte Lernen. Da weiß man aus der Bildungsforschung, dass diese, wenn die Strukturen fehlen, dass das dann eben oft denen schadet, die diese Strukturen besonders bräuchten. Und ich glaube, wir müssen uns mit aller Kraft auf die fokussieren, und zwar vor allem am Anfang. Also auch das ist ja, es gibt ja meterweise empirische Bildungsforschung, die ziemlich genau sagt, was zu tun wäre. Und es gibt Einzelprojekte, aber unterm Strich haben wir leider, was die Bildungsungerechtigkeit angeht, das haben jetzt auch nochmal die Forscher dieser Lesestudie gesagt, in den letzten Jahren null Fortschritte gemacht. 0,00. Und ich finde es total bitter, weil ich sehe auch die Schulkameraden meiner Kinder, deren Eltern machen die morgens fertig, die bringen die in die Schule im Vertrauen darauf, da werden meine Kinder das Nötige lernen, und dann passiert es in Teilen einfach nicht. Ich finde, wir sollten uns endlich darauf einigen, dass das nicht sein darf, im Sinne aller. Es ist ja selten so, dass die Dinge so zusammenlaufen. Die Wirtschaft, die Gesellschaft der Zukunft und die Kinder persönlich. Und da die Frage des Lehrermangels angesprochen wurde, natürlich ist es ein Problem, aber ich glaube, man kann ja die Schulen anders organisieren. Es müssen ja nicht die Lehrer alles machen. Es können ja noch Menschen in die Schulen kommen, die Aufgaben übernehmen, die jetzt nicht Kernpädagogik sind. Auch dafür wäre Geld natürlich gut.
Ich habe hier jetzt eine Wortmeldung aus dem Chat, die gießt da nochmal oder streut da nochmal so ein bisschen Salz rein. Sven Schneider sagt, ein Sondervermögen, gut und schön. Das ist allerdings ehrlicherweise, sind das Sonderschulden, also generell haushaltsrechtlich problematisch, da so einen Schattenhaushalt zu etablieren. Das macht der gute Zweck, die Bildung, kaum besser. Also er fordert dann lieber erstmal eine ehrliche Bestandsaufnahme, ehe man solche horrenden Summen fordert. Ich höre daraus, dass es eben oft, und so geht es mir auch manchmal, diesen Ruf sehr laut gibt nach einem Sondervermögen, aber dieses konkrete, was genau, zum Beispiel diese Forderung, die Sie gerade hatten, mehr Sozialarbeiterinnen an den Schulen, mehr Ausstattung für Assistenzen, für Inklusion, sowas, dass das dann hinten runterfällt.
Genau, also das jetzt die Geldsumme alleine ist natürlich erstmal eine Nichtaussage. Und so gut ich dieses Bündnis und diesen Aufruf des Bündnisses fand, sah man ja auch schon da, dass dann jeder so seine Partikular-, also seine speziellen Interessen. Der eine will dann, dass mehr über Klima geredet wird, die anderen wollen, dass die Klassen verkleinert werden und die Belastung für die Lehrkräfte sinkt. Die Dritten wollen, dass irgendwie Digitales in den Mittelpunkt geschoben wird. Meines Erachtens muss halt die Basis in den Mittelpunkt gerückt werden. Und das ist genau das, was ich gesagt habe, dass wir das Versprechen an die Kinder machen, dass sie lesen, schreiben, rechnen können und dass ihnen das in der Schule verlässlich beigebracht wird. Also diese Verlässlichkeit bei den Basiskompetenzen und dass man sich daran ausrichtet, was die Bildungsforschung und sagt, was dafür nötig ist, das weiß man relativ gut. Früh anfangen, viel trainieren, viel die Dinge wiederholen, klare Strukturen, in einem Ganztag versuchen, das immer auch wieder einzutrainieren. Und da braucht man ja auch nicht für alle Aufgaben komplett ausgebildete Pädagogen, sondern das können ja ganz viele andere Menschen machen. Und vielleicht wäre das Geld da gut ausgehoben, dass wir sagen, wir holen jenseits der Lehrkräfte noch Menschen an die Schulen, die mithelfen, dass diese Aufgabe, die bestimmt nicht einfach ist, dass sie gelingt.
Julia Friedrichs ist mein Gast. Sie ist Filmemacherin, Autorin und Journalistin. Und wir haben gerade festgestellt, dass wir bei diesem Bildungsthema eigentlich nicht den Punkt da machen wollen, wo wir jammern und sagen, dieses Sondervermögen Bildung kann auch nur ganz wenig lösen. Und Frau Friedrichs, das war Ihr Bedürfnis, da noch mal kurz auch auf diese Bildungsdebatte einen konstruktiveren Blick zu werfen. Was sind denn da so Ihre Takes?
Naja, ich würde sagen, dass das Gute an dieser Bildungskrise ist, dass im Vergleich zu diesen anderen Megakrisen, denen wir uns so gegenüberstehen, wir die lösen können und zwar auch selber lösen können. Wir brauchen nicht die anderen 195 Staaten der Welt. Wir brauchen nicht darauf zu hoffen, dass Putin einlenkt. Bei der Erderwärmung werden, egal was wir tun, das auch nicht alleine lösen. Aber da geht's. Wir können es schaffen, dass alle gut lesen können nach 4 Jahren Schule. Und deshalb würde ich mir einfach wünschen, dass wir das auch so als sowas sehen, als gemeinsames Projekt, das hinzukriegen, und es wäre machbar. Das ist doch eigentlich eine wahnsinnig gute Nachricht.
Julia Friedrichs, hier bei mir zu Gast im offenen Studio. Und ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Besuch. Und
Sehr gern. Danke
natürlich auch Ihnen ganz herzlich, die Sie ganz engagiert hier zugehört, zugeschaut und mitgechattet haben hier bei uns im Studio. Vielen Dank. Tschüss.